Grenzenlos hören, Bayern 2. Theo Logik über Gott und die Welt. Jeden Montag ab 21 Uhr.
Grüß Gott, einen guten Abend und herzlich willkommen bei Theologik am Montag. Am Mikrofon ist Wolfgang Küpper. Heute geht es bei uns um Poesie, natürlich im Zusammenhang mit Religion und Theologie. Der Anlass für unsere Überlegungen, da bin ich ganz ehrlich, ist ein Buch des Religionswissenschaftlers Michael von Brück. Er hat nämlich herauszufinden versucht, was die Dichtkunst des Rainer Maria Rilke mit den großen fernöstlichen Religionen verbindet. Wir lassen uns das erklären und sind dann bei unseren Recherchen auf weitere Themen gestoßen, in denen sich Religiöses mit Poetischem bzw. Theatralischem verbindet. Religion kontrovers heißt eine Veranstaltungsreihe an der Theaterakademie August Everding in München. Wir waren für Sie dort. Außerdem besprechen wir ein Buch von Bruno Preisendörfer mit dem Titel »Als unser Deutsch erfunden wurde« und wir besuchen das Lyrikkabinett in München. Dort schreiben Schüler eigenhändig Gedichte, die das Herz berühren sollen. Auch das hat mit Religiosität zu tun.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation, all I see is grief and gloom, till the crack of doom, oh melancholy mood. Deep in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space, melancholy mood.
Bob Dylan und die melancholische Stimmung, Melancholy Mood. So schön und so wichtig es auch ist, sich mit Religion und Poesie zu beschäftigen, die ernüchternde, weil brutale Realität wollen wir in Theologik nicht außer Acht lassen. Deshalb beginnen wir diese Sendung zunächst mit einem Blick auf die Philippinen. Die Philippinen sind das einzige überwiegend katholisch geprägte Land Asiens. Mehr als 4/5 aller Einwohner sind katholisch. Seit Mai haben die Filipinos einen neuen Präsidenten, Rodrigo Duterte. Der betrachtet den Kampf gegen den Drogenhandel und den Drogenkonsum als eine seiner wichtigsten Aufgaben. Dagegen ist grundsätzlich wenig einzuwenden, wären da nicht die seltsamen Methoden des Präsidenten. Duterte lässt Drogenverdächtige einfach ohne Prozess auf offener Straße erschießen von Killerkommandos. Jemand, der dies bei einer Reise auf die Philippinen unmittelbar beobachten konnte, ist Monsignore Wolfgang Huber, der Präsident des katholischen Hilfswerks Missio, den ich bei uns im Studio begrüßen kann. Grüß Gott, Monsignore Huber.
Grüß Gott.
Das ist kaum zu glauben, was man da hört und liest, aber offenbar wahr. Was haben Sie persönlich bei Ihrer Reise auf den Philippinen beobachten können?
Also es ist wirklich kaum zu glauben, wenn man hier in Deutschland sitzt und vielleicht nur das eine oder andere liest. Aber es ist tatsächlich so, dass auf den Straßen überall auch hohe Sicherheitsvorkehrungen da sind, beziehungsweise die einzelnen Leute immer auch schauen, dass sie gut ihre Scheiben zugemacht haben und Ähnliches, weil wirklich mit Motorrädern dort eben Killerkommandos unterwegs sind, die den ein oder anderen auch im Auto dort dann auch erschießen. Oder die Leute einfach so herausholen. Also man hat gemerkt, es ist eine nervöse Stadt, vor allen Dingen Manila, wo eh schon viel Verkehr unterwegs ist. Mir wurde aber auch berichtet in Bontoc oben, wie dort vom Bischof ein Laie, der dort angestellt bei ihm war, der auf Verdacht einfach, weil er in einem Haus gewesen ist, wo eventuell eine Drogenabhängige gewesen sein soll, einfach erschossen worden ist.
Und diese Killerkommandos sind beauftragt von irgendeiner staatlichen Institution?
Das weiß man nicht ganz genau. Was ganz sicher ist, Duterte sagt ganz öffentlich und auch in den Zeitungen wurde das immer fleißig berichtet, dass es dort die Möglichkeit gibt, jeden, der mit Drogen zu tun hat, einfach zu erschießen, damit einfach mit diesem Drogenkriminalität aufgeräumt wird. Letztendlich trifft es natürlich meistens diejenigen, die am Ende einer ganzen langen Kette sitzen. Ich denke, die großen, wirklichen Dealer kommen eigentlich gar nicht ins Visier, sondern es sind oft die Abhängigen selber, die dann eben dort mit dabei sind. Oder es sind kleine Dealer, die in den Straßen sich das Geld verdienen, oft auch Jugendliche und fast noch Kinder.
Nun fragen wir uns natürlich hier in Europa, wie kann so etwas sein? Ist das ein brutales, diktatorisches Vorgehen ohne jegliches Rechtsbewusstsein? Oder wie kommt ein Präsident dazu, so eine Maßgabe auszuführen?
Es ist ja so, dass er angetreten ist mit der Devise, er wird die Philippinen wieder zu einem sicheren Land machen. Der ist der Erste gewesen, der ein Jugendschutzgesetz herausgebracht hat, dass auch Jugendliche abends ab 8 Uhr nicht mehr auf der Straße sein dürfen und eigentlich einiges Ähnliches. Und so hat sich dann eben eigentlich daraus etwas entwickelt, was bei den Leuten in den Köpfen zunächst auch einmal als eine Sicherheitsmaßnahme feststeht. Dass dies alles einfach, wie Sie es auch gesagt haben, ohne jegliche rechtliche oder sonstige Absicherung erfolgt, das interessiert momentan nicht viele auf den Philippinen.
Aber wir befinden uns in einem katholischen Land und da müsste ja eigentlich auch klar sein, selbst beim Präsidenten, dass es ein Tötungsverbot gibt. Du sollst den Nächsten nicht töten, eine ganz klare Sache. Hat er das vergessen oder verdrängt er das?
Ich glaube, dass er das wirklich verdrängt, letztendlich um zu sagen, ich möchte meine Politik durchsetzen und zu sagen, am Ende sage ich euch, Philippinen ist wieder ein sicheres Land. Und es ist ja wirklich auch so, dass gerade auch auf den Philippinen, wie vielleicht in manchen anderen Ländern die sogenannte Political Correctness nicht mehr sehr gefragt ist, sondern es geht darum, welcher Mann oder welche Frau setzt was wie durch und das mit eiserner Hand und das kommt momentan bei den Leuten ganz gut an.
Was bleibt der katholischen Kirche auf den Philippinen? Kann sie einfach nur zuschauen oder muss sie Widerstand leisten? Was ist möglich?
Ich denke, dass die katholische Kirche auf den Philippinen ja einen guten Einfluss auch hat und schon bisher sehr gut gearbeitet hat. Sie muss, glaube ich, die Stimme erheben und das auch ins Bewusstsein der Leute hineinbringen, dass es Tötungsdelikte sind und dass das so nicht geht. Und da haben sich ja einige Bischöfe auch schon geäußert dazu. Die Bischofskonferenz als komplett ist noch nicht. Die warten noch ein bisschen ab. Sie, glaube ich, wollen die ersten 100 Tage noch einmal so abwarten, um dann zu schauen, wie man eben auch, weil man mit einem Präsidenten auch zusammenarbeiten muss, sich dann dazu vielleicht dann auch äußern wird.
Also Widerstand wird möglich sein, wird dann wahrscheinlich auch praktiziert werden seitens der katholischen Kirche auf den Philippinen. Wie beeinflusst diese Entwicklung die Arbeit eines Hilfswerks wie Missio?
Für uns ist es natürlich auch ganz klar, dass wir dort die katholische Kirche unterstützen werden, um einmal ganz klar zu sagen, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist etwas, was wir uns natürlich eben auch sehr stark auf die Fahnen geschrieben haben und nicht nur Gerechtigkeit für einige wenige, sondern für alle Menschen. Die Personenwürde muss in den Vordergrund gerückt werden, denke ich, und dazu dann eben auch die Möglichkeit, Friedensprozesse zu schaffen, die auf den Philippinen unbedingt notwendig sind, weil die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß ist und stark auseinandergeht und das natürlich ein hohes Konfliktpotenzial in sich birgt. Und da sind natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen dann eigentlich auch wichtig. Das Allerwichtigste sind Bildungsprogramme, wo wir auch versuchen, immer wieder mitzuhelfen, dass Schulen auch eingerichtet werden, auch in den Slums von Manila, damit die Kinder eine Bildung bekommen. Denn ich sage immer, das Einzige, was man einem Menschen nicht nehmen kann, das ist die Bildung. Wenn das gelingt, denke ich, dann kann auch klar erkannt werden, dass es sich hier bei dem, wie der Präsident momentan sich benimmt, es nicht ganz gut ist, dass man hier dann eben vielleicht dem nachgibt.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass Duterte von seinem derzeitigen Handeln ablässt, wenn Proteste beispielsweise kommen?
Ich bin mir im Moment nicht sicher, wie weit er sich von Protesten beeinflussen lässt, weil ich so erlebt habe, dass er so, glaube ich, durchaus eine starke, eiserne Hand führt und sich von niemandem momentan auch beraten lässt. Was momentan eben, glaube ich, ihn noch trägt, ist, dass eine große Welle der Bevölkerung durchaus hinter ihm steht, wie ich es zu Beginn auch schon gesagt habe. Und da geht eben eher meine Hoffnung hin, wenn wir hier Aufklärungsarbeit auch betreiben können und zusammen mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dies dort auch in die Volksmasse hineinbringen können, dass das dann eher etwas sein könnte, was ihn von seinem Kurs abbringt.
Auf den Philippinen wird auf Anordnung des dortigen Präsidenten gemordet. Drogenverdächtige werden auf der Straße willkürlich erschossen. Der katholischen Kirche ist das überhaupt nicht recht. Das haben wir von Missio-Präsident Wolfgang Huber soeben gehört. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet und danach gab es eine Meldung aus Manila, wonach die Bischöfe auf den Philippinen einen Hirtenbrief veröffentlicht haben. Und darin heißt es, der Tod darf nicht sein. Er beendet alle Chancen zur Umkehr. Das Ziel von Gerechtigkeit ist nicht Rache, das wirkliche Ziel von Gerechtigkeit ist die Wiederherstellung der Harmonie, so die philippinische Bischofskonferenz. Jeder von uns hat so seine Erinnerungen an die Schulzeit, an den Deutschunterricht, vor allem an die Stunden, in denen Gedichte interpretiert werden sollten. Eine sogenannte Erörterung oder einen Besinnungsaufsatz zu schreiben, das ging ja noch. Hingegen bereitete der Umgang mit Lyrik, das Lesen und Betrachten von Gedichten, manch einem echte Probleme. Es sei denn, Schülerinnen und Schüler verspürten eine Neigung, selbst Gedichte zu schreiben. Dann war der Blick auf Lyrik plötzlich ein anderer, bereiteten Gedichte Freude. Die gemeinnützige Stiftung Lyrikkabinett, 2003 von Ursula Heusken gegründet, versucht dies zu nutzen. Jenseits des regulären Lehrplans will sie junge Menschen animieren, selbst zu dichten. Schluss also mit dem öden und verstaubten Lyrik-Image. Christina Fuchs hat die Lyrikwerkstatt besucht.
Es war einmal ein Schwein, das liebte roten
Wein.
War eine Flasche zu, dann gab es keine
Kuh.
War eine Flasche offen, war es schon bald besoffen. So, ihr merkt, es muss nicht immer um die ganz großen Gefühle gehen und so weiter und die tiefen Gedanken, sondern es kann in der Lyrik auch lustig zugehen. Eine letzte Sache.
Lustig geht es auch zu an diesem Vormittag im Lyrikkabinett in der Münchner Maxvorstadt. Die Klasse 5a des Adolf-Weber-Gymnasiums ist zu Besuch und lässt sich von der Pädagogin Christine Knödler Lust aufs Dichten machen. Nach einer kurzen Aufwärmphase dürfen sich die Kinder gleich mal selbst versuchen.
Sagst du mal ein Wort? Was dir einfällt.
Tee!
So, jetzt nimmst du diesen Stift und gibst ihm jemandem, der wiederum ein Reimwort auf Tee sagt.
Die Expertin für Jugendliteratur beginnt das Gedichteschreiben gerne in der Gruppe. Das macht Spaß und nimmt die Scheu vor dem respekteinflößenden Wort Lyrik. Doch es sind eher die Erwachsenen, erzählt Christine Knödler, die beim Gedichteschreiben Angst vor dem Scheitern haben. Kinder kennen diese Angst oft noch gar nicht.
Die sind nicht so zielgerichtet. Die sagen nicht, ich mache jetzt das, damit ich da ankomme, sondern die machen halt einfach. Und plötzlich kommt was raus und dann sind sie überrascht.
Eva Steinherr vom Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität München ist davon überzeugt, dass es zum Menschsein gehört, sich lyrisch auszudrücken, wie sie sagt. Kindern fällt das besonders leicht.
Weil ihnen Dinge noch als ungewöhnlich auffallen, die Erwachsene in ihrer Alltagsroutine als gewöhnlich wahrnehmen. Also Erwachsene sind in Sehroutinen verhaftet, Kinder nicht. Und Kreativität heißt ja, neue Sinnzusammenhänge wahrzunehmen oder auch zu schaffen.
Auch die jungen Dichter der Klasse 5a des Adolf-Weber-Gymnasiums schaffen ganz neue Zusammenhänge.
So, wer fängt an? Hey. Hey, hört euch zu. Hey, ist ein super Anfang. Hey.
Die Fee hat ein Toupet.
Sehr gut, die Fee. Oh ja, du willst jetzt mit Ohrenweh weitermachen. Kann man machen. Hey, die Fee hat ein Toupet.
Mit Ohrenweh.
Nein. Oh. Davon kriegt sie Ohrenweh am Tee.
Doch, das ist. Was hältst du davon? Doch, davon kriegt sie Ohrenweh.
Szenenwechsel. Auch die Schüler der Wilhelm-Busch-Realschule im Münchner Stadtteil Rammersdorf-Perlach haben Lust auf Lyrik. Zusammen mit professionellen Dichtern hat die Klasse 7c in 8 Doppelstunden zum Beispiel gelernt, was ein Gedicht zum Gedicht macht und wie man mit Sprache spielen kann. Aber vor allem haben die Schülerinnen und Schüler ganz viel selbst gedichtet, so wie Sandra Bader.
Ich verspüre Glück, wenn die Sonne sanft auf meine Haut scheint oder wenn ich mich in mein Bett lege und zu schlafen beginne. Doch dann habe ich einen Albtraum über riesige Gestalten, die neben meinem Bett warten. Auf einmal wache ich auf und schaue neben mein Bett. Und das ist alles wie immer. Ich begreife, dass es nicht real war und bin erleichtert. Aus diesem Chaos wüchse Glück.
Wer bin ich eigentlich? Was macht mir Spaß und was nicht? Mit diesen und vielen anderen Fragen setzen sich die Schüler beim Dichten auseinander, erzählt Statai Kuru.
Dann musste man noch sagen, wie sich Wut anfühlt oder wie Wut schmeckt. Und das denkt man sich ja nicht im Alltag und sowas kannst du halt in ein Gedicht packen und dann sagt niemand zu dir, du bist ja verrückt.
Ja, man darf verrückte Dinge sagen, die möglicherweise niemand versteht. Darin sieht Christine Knödler einen besonderen Reiz der Lyrik.
Die Lyrik will nicht verstanden werden aufs erste Mal. Ich sage immer, die will gehoben werden wie ein Schatz. Und das ist was, was einfach toll ist. Sie ist vieldeutig, per Definition.
Ursprünglich eine strenge Form lässt die Lyrik den jungen Dichtern heute viel Freiraum. Sie können zum Beispiel alles kleinschreiben, dieselben Wörter immer wieder verwenden oder ganze Silben weglassen. Lyrik lädt ein zum Experimentieren.
Und das schafft sie. Es ist frei und gibt einen Rahmen. Ich glaube, man braucht einfach beides.
Einen festen Rahmen bietet zum Beispiel das Elfchen. Ein kurzes Gedicht, das aus 11 Wörtern besteht, die in festgelegter Folge auf 5 Zeilen verteilt werden.
Grau, der Nebel, ich verirre mich, wo bin ich denn? Hilfe!
Auch das kann seinen Reiz haben, sagt Eva Steinherr.
Da ist eben auch die Freude, dass ich eine Form erfüllen kann und dadurch sehe, ich habe eine kreative Leistung, der ich vielleicht gar nicht dachte, dass ich fähig bin.
Zurück im Lyrikkabinett. Mittlerweile ist das erste Gruppengedicht der 5a fertig.
He, die Fee hat ein Toupet, doch davon kriegt sie Ohrenweh am Zeh. Sie badete in einem See aus Tee, doch der stank wie Kaffee. Da kam ihr die Idee, ich bade mit einem Reh. Doch das Reh interessierte sich nur für Klee unterm Schnee, aber die Fee...
Die Lyrik ist ein Tausendsasser. Sie kann albern und lustig sein, tiefsinnig und traurig. Kann zum Nachdenken anregen oder einfach nur zum Lachen bringen. Das und vieles mehr haben die Kinder im Lyrikkabinett an diesem Vormittag erfahren und hatten viel Spaß dabei. Das hat man gemerkt.
Ich fand es auch ziemlich gut, weil mit Lyrik dachte ich, dass wir irgendeine Geschichte schreiben müssen. Und dann war es halt schon ziemlich lustig mit den Gedichten, dass man das auch in der Gruppe machen durfte und so.
Also ich persönlich lese auch Comics und dachte, das wäre voll uncool. Aber dann habe ich es mal versucht und das hat mir auch dann gefallen.
Als erstes habe ich gedacht, okay, Gedichte, das ist doch ganz meine Welt. Aber dann, wo wir jetzt wir das mit den Gedichten gemacht haben, macht mir das Gedichteschreiben eigentlich richtig Spaß. Also ich würde es wieder machen.
Junge Menschen schreiben Gedichte im Lyrikkabinett in München, Christina Fuchs berichtete. Und jetzt kommt Clouseau, mach mich zum Wächter deiner Weiten. Mit dem Song sind wir dann schon ganz nah bei Rainer Maria Rilke und seiner Lyrik, Thema des dann folgenden Beitrags.
Mach mich zum Wächter deiner Weiten, mach mich zum Horchenden am Stein, gib mir die Augen auszubreiten, auf deine Meere einsam sein. Lass mich der Flüsse Gang begleiten, aus dem Geschrei zu beiden Seiten, weit in den Klang der Nacht hinein. Schick mich in deine leeren Länder.
Clouseau, mach mich zum Wächter deiner Weiten. Kenner wissen natürlich, dass es sich hier um die Vertonung eines Gedichts von Rainer Maria Rilke handelt. Richard Schönherz hat die Noten gesetzt. Erschienen ist der Titel 2011 im Album Rilke-Projekt Weltenweiter Wanderer. Erstaunlich ist es ja schon, dass die Poesie eines Dichters, der 1875 geboren wurde und 1926 starb, über 100 Jahre später von einem modernen Singer-Songwriter verarbeitet wird. Vermutlich hat dies mit der Intensität und Weite der Werke Rilkes zu tun, die auch mit dem Religiösen korrelieren. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, beschreibt Rainer Maria Rilke den sogenannten Weltinnenraum und meint damit das Netz, das alle Menschen miteinander verbindet. Diese Weise der Weltsicht wiederum findet sich auch im Buddhismus. Und das hat den Religionswissenschaftler Michael von Brück auf die Idee gebracht, zu ergründen, was Rilke mit der großen fernöstlichen Weltreligion verbindet. Gesiko von Lübcke fasst zusammen.
Rätselhaft bleiben diese Worte auch 100 Jahre, nachdem der Dichter Rainer Maria Rilke sie in Irschenhausen bei München zu Papier brachte. Rätselhaft und berührend. Denn sie sprechen die Sprache der Seele, in der nichts getrennt vom anderen ist. Und was sonst die Einheit der Wirklichkeit trennt und seziert, Worte, hier werden sie poetisch benutzt, um das Ganze im Geist neu zu verweben. Michael von Brück, Theologe und international renommierter Religionswissenschaftler, hat sich an Rainer Maria Rilkes geheimnisvolles Spätwerk, die Duineser Elegien, gewagt und seine zentrale Metapher, den Weltinnenraum, zum Titel seines Buches gemacht.
Rilke schreibt selber kursiv: Durch alle Wesen reicht der eine Raum. Wir sind nicht getrennte Substanzen, die irgendwie nebeneinander stehen, sondern verbunden in dem Netz einer Raumzeit, vielleicht moderner gesagt. Und das nennt er Weltinnenraum. Er dichtet: Die Vögel fliegen durch mich durch. Eine Einheit der Wirklichkeit in dieser Metapher, wo alle Energien und Phänomene des Universums miteinander zusammenhängen.
Wer war dieser Rainer Maria Rilke, dessen dichterisches, sprachlich komplexes Werk sich millionenfach verkaufte, der zum Propheten wie Seelsorger ganzer Generationen wurde und dessen tiefe Innerlichkeit die moderne Spiritualität und Suche nach mystischer Erfahrung vorwegnahm, vorbereitete, begründete? Michael von Brück versucht eine Antwort.
Rilke sucht. Er ist ein äußerst ernsthafter und gewissenhafter, geradezu leidender Künstler. Er quält sich, um sein Werk hervorzubringen. Er hat sich zurückgezogen und dann gewartet, bis ihn die Inspiration überkam und dann das Werk in einem Zug vollendet. Er hatte diese Tendenz, aber er war ein Mensch des erotischen Genusses. Er hatte also sehr viele Freundinnen und Geliebte. Er war ein Mensch des Weingenusses, Ästhet durch und durch. Er hat ja Natur geliebt, hat wunderbare Naturbeschreibungen gemacht. Insofern ist er auch Naturmensch. Es ist nicht zu reduzieren auf etwas. Er ist Naturmensch, Kulturmensch, Sprachmensch. Ein Mensch, in dem sich und in dessen Dichtung sich also gleichsam die gesamte europäische Tradition der Naturphilosophie, der Naturmystik, aber auch der Christusmystik und dann eben auch der Buddha-Mystik verdichtet.
Michael von Brück schlägt einen faszinierend weiten Bogen, um die widersprüchliche Persönlichkeit Rilkes und seine nachhaltige Wirkung zu entschlüsseln. Persönlich ein empfindsamer, liebender, suchender, wurde Rilke in eine Zeit hineingeboren, in der die europäische Kultur zerbrach und in zwei grausame, inhumane Weltkriege abrutschte. Mit seiner Poesie wurde er gleichzeitig Geburtshelfer eines Aufbruchs in eine neue, ganzheitliche Weltsicht. Der Münchner Theologe von Brück arbeitet heraus, wie sich in Rilkes Person schon vor einem Jahrhundert scharfe Kirchenkritik, säkularisierte Religiosität und die Faszination an fernöstlicher Spiritualität verband.
Er hat ja diese beißende Kritik an der Kirche. Er sagt, die Kirchenreligion hat ihr Ideal verraten. Also statt das Leben hier zu interpretieren, zu genießen und zu vervollkommnen und schön zu gestalten, ist jetzt hier das Leben ein Jammertal und alles Positive wird an den Himmel projiziert. Er empfindet die Religion gestrig, sie hat versagt. Er hat ja diese erschütterte Metapher, sie ist geschlossen wie ein Postamt am Sonntag. Der Gott, den er dort anspricht, das ist nicht der Gott der Dogmatiken, weder der katholischen noch der evangelischen noch sonstiger, sondern das ist eine Metapher für das Offene, wie er es dann in den Duineser Elegien nennt. Jeder eigene ist sich der eigene Priester, jeder eigene ist sich der eigene Schöpfer seines Geschicks, seines Geistes und seiner Lebensbiografie. Und er glaubt nicht, dass es einer institutionellen Vermittlung bedarf.
Der Weltinnenraum, den Rainer Maria Rilke poetisch immer wieder beschreibt, ist ein immer wieder neuer mystischer Gesang an das Göttliche im Menschen. Dieser Meister der Sprache wollte die profane Welt vergeistigen und in der Dichtung so verdichten, dass sein Leser innerlich über sich hinauswachsen soll. Michael von Brück, Kenner des Buddhismus und selbst Zen-Lehrer, kann zeigen, wie sehr Rilke in seinem Ringen, mystische Erfahrungen in Worte zu bringen, dem historischen Buddha und seiner Weltsicht nahe kam. Rilke, so Michael von Brück, wollte nicht Buddhist werden, er wollte nicht weniger als Buddha werden.
Ich formuliere das so und ich glaube, er hätte das so formulieren können. Nicht vielleicht im Sinne der Selbstüberschätzung. Er glaubt, dass er diese innere geistige Befreiung in sich tatsächlich erreichen kann. Er möchte das, aber eben nun durch Dichtung, ne, durch diese Vergeistigung der Welt. Er beschreibt das ganz genau. Buddhist möchte er nicht werden, genauso möchte er nicht Christ werden oder irgendwas mit Ist, weil das institutionell ist. Rilke ist ein freier, schöpferischer Dichter, wo ja, Erfahrungsräume, Innenräume des Menschlichen durchschritten werden und gezeigt wird, das, was wir so in unserem Alltag erleben, das ist es nicht. Und das ist, da kann doch nicht das ganze Menschsein sein. Wir sind doch viel mehr. Wir haben in uns geistige Potenziale, Potenziale, Tiefes, Schönes, Wunderbares, auch Schmerz zu erleben und den Schmerz dann zu integrieren und aufzulösen. Und insofern ist diese Dichtung des Möglichen, ja, wenn man so will, ein Bild, eine Projektion, in das der Mensch schauen soll, der dies liest und sagt, mei, das kannst du auch sein, dieser Überwinder.
Niemand wird je wissen, ob Rilkes tiefer Blick auf die Welt und sich selbst tatsächlich in Erleuchtungserfahrungen gründete. Fraglos zehrte der dichtende Mystiker von tiefen Einheitserfahrungen und großer Weisheit. Und die Parallelen der Weltsicht zwischen Buddha und Rilke, die von Brück aufzeigt, sind faszinierend. Sein Buch »Weltinnenraum«, Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien in Resonanz mit dem Buddha, löst das Rätsel Rilke ein wenig mehr und ist eine intellektuelle Liebeserklärung an den Dichter. Aber auch eine erstaunliche Analyse über die Verbindung von Poesie und Religion und wie nebenbei ein kulturhistorisches Werk über Mystik und Grenzerfahrung in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs. Historisch vor 100 Jahren, ebenso wie heute, aktuell. Nach der Lektüre wird deutlich, warum die offene, tastende, suchende und radikal freie Poesie Rilkes für eine Beschreibung von Erfahrungen einer konfessionslosen Spiritualität so unvermindert aktuell und seelisch berührend ist. Denn Rilke hat nicht wie die Kirchen Antworten gegeben, sondern, um es in seinen eigenen Worten zu sagen, die Fragen selbst lieb gehabt und dann intensiv in die Antworten hineingelebt.
Was verbindet Rainer Maria Rilke mit dem Buddhismus? Falls Sie sich noch intensiver mit der Frage beschäftigen wollen, hier der Titel des Buches von Michael von Brück. Weltinnenraum, Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien in Resonanz mit dem Buddha, erschienen im Herder Verlag 2016.
You make me laugh, 'cause your eyes, they light the night, they look right through me. La 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 la, you bashful boy, you're hiding something sweet, please give it to me, yeah. Talk to me some more. You don't have to go. You're the poetry man. You make things alright.
Über brisante religiöse Konflikte lässt sich leidenschaftlich diskutieren. Man kann sie aber auch auf der Bühne inszenieren. Die Veranstaltungsreihe Religion kontrovers an der Theaterakademie August Everding in München hat sich dies vorgenommen. Spielerisch und ernsthaft zugleich werden Themen wie Gewalt in den Religionen, Fremdheit oder Begriffe wie Wahnsinn dargestellt. Provokationen sind dabei inbegriffen, hat Andrea Eibel festgestellt, als im Münchner Prinzregententheater Wissenschaftler und Theaterschaffende aufeinandertrafen.
Ein junger muslimischer Mann schiebt eine Mülltonne auf die Bühne, stößt sie um, Torf quillt heraus, verteilt sich am Boden. Er wirft sich darauf, wühlt im Dreck auf der Suche nach einem Stück seiner religiösen Identität.
Ich heiße Tamer Arslan. Mit 6 Jahren wurde ich beschnitten. Seit ich denken kann, hat meine Mama auf meine Vorhaut immer aufgepasst. Es war im Glas, sodass ich jederzeit daran gehen konnte, streicheln durfte, riechen. Aber dann kam sie gestern an und sagte, ich habe deine Vorhaut verloren.
Was der türkischstämmige Schauspieler Tamer Arslan und die jüdische Regisseurin Sabiha Heller da auf die Bühne des Gartensaals im Münchner Prinzregententheater bringen, ist als ironische und zugleich emotionale Auseinandersetzung mit der eigenen Religion gedacht, erklärt Tamer Arslan.
Die Geschichten sind teils meine auch, meine persönlichen Geschichten. Und die hat dann die Dramaturgin alle zusammengefasst und haben wir dann auf die Bühne gebracht.
Die Vorhaut meines Herzens heißt die Performance, die für das Berliner Gorki-Theater inszeniert und im Juli für die Reihe Religion kontrovers auch in München aufgeführt wurde. In hellblauer Pumphose und mit Turban verkörpert Arslan das Klischee eines arabischen Mannes. Über ihm thront eine auf die Leinwand projizierte Göttin mit langen künstlichen Fingernägeln und wallendem schwarzen Haar, gespielt von Regisseurin Sabiha Heller. Sie symbolisiert das Judentum. Beide streiten sich darüber, wer nun das bessere Beschneidungsritual hat, Juden oder Moslems.
Unser Stammvater Abraham hat ein Opfer gebracht. Er hat sich selbst mit 99 Jahren mit einer Axt beschnitten. Und euer Prophet?
Was ist unser Prophet? Was ist unser Prophet?
Mohammed ist überhaupt ohne Vorhaut auf die Welt gekommen.
Was soll ich das denn wissen, ne?
Einen Prophet ohne Vorhaut, ohne Seele habt ihr. Merkst du den Unterschied?
Doch auch Tamer hält sich nicht mit Vorurteilen gegenüber dem Judentum zurück. Im Vorgarten der Synagoge sucht er nach einer neuen Vorhaut, denn er hat gehört,
denn jüdische Frauen essen gerne Vorhäute. Das ist so, das macht sie einfach nur fruchtbar. Und damit keine andere jüdische Frau die Vorhaut deines Sohnes wegfrisst, begraben sie es im Vorgarten der Synagoge.
Mythen ranken sich um das Ritual der Beschneidung. Juden und Muslime stellen ihre Vorurteile zur Schau und verschonen dabei auch die Christen nicht.
Gibt es hier irgendeinen, ja, der einen ganz langen Vorhaut hat, wo er mir ein Stückchen abgeben kann? Haben wir Christen hier im Raum?
Möchtest du ihnen nicht deine schrecklich, schreckliche Beschneidungsgeschichte erzählen? Darum sind doch alle gekommen, um den kleinen Moslem heulen zu sehen.
Die Darsteller kritisieren den Umgang mit dem vermeintlich Fremden, das in unserer Gesellschaft oft mit einem voyeuristischen Blick betrachtet wird, erklärt der Soziologe Armin Nasseh.
Und die Paradoxie wird hier schon daran deutlich, dass man sehen kann, dass das, was uns eigentlich fremd sein soll, offenbar mehr Informationen enthält als bisweilen das eigene. Es ist für uns viel einfacher, etwas über das Fremdkulturelle so zu sagen, dass dabei eine konsistente Geschichte entsteht, als über das eigene.
Brisante politische Themen wie das Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen sollten nicht nur in Diskussionsrunden, sondern auch in der Kunst verhandelt werden, findet die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Bei der Inszenierung von Religion sei jedoch besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.
Das Problem ist im Moment, und das gerade zum Thema Islam in der ganz aufgeheizten Stimmung, die wir ja gerade erleben, dass es schwierig ist, da den angemessenen Ton zu treffen. Auch der Kunst wahrscheinlich sehr schwierig fällt, da einen Ton zu finden, ohne das eine oder das andere Extrem zu fallen oder gar dieses zu bedienen.
Sabiha Heller und Tamer Arslan haben den richtigen Ton getroffen, auch wenn sie sich für eine autobiografische, schonungslos offene Darstellung entschieden haben. Religiöse Konflikte führen zu Kriegen, Hass und Ausgrenzung. Darf man darüber lachen? Sabiha Heller.
Das ist eine sehr überspitzte Darstellung, das ist eine sehr humoristische Darstellung, wobei nicht nur, es gibt auch sehr berührende Momente. Ich meine, der Schauspieler erzählt von seiner wirklichen Beschneidung, das ist auch ein sehr berührender Moment.
Ey, so schlimm war das gar nicht, ja? Erstens, ich habe sehr viel Geld bekommen und zweitens, mein Vater hat alles verdorfen, aber auch scheißegal, im Endeffekt bin ich ein Mann geworden. Das zählt, ja, sagt mein Vater. Ja.
Ich glaube insgesamt, dass man über Humor sehr viel erreichen kann. Und wenn man über eine Sache lachen kann, dann kann man das erst ernst nehmen.
In einer Zeit, in der populistische Thesen und Hetze gegen religiöse Minderheiten allgegenwärtig sind, ist bei religiösen Themen Vorsicht geboten, auch auf der Bühne. Doch die darstellende Kunst kann man auch als Gegengewicht zum Rechtspopulismus sehen, findet Antonia Leitgeb, die an der Theaterakademie August Everding Dramaturgie studiert und an der Konzeption von Religion kontrovers beteiligt ist.
Ein Phänomen des Rechtspopulismus ist ja, dass sehr eindimensional argumentiert wird. Die Performance hat den Wert, dass sie Widersprüchlichkeiten zeigt, dass sie zeigt, dass auch ein Thema wie Beschneidung, dass man, klar, man kann es in eindimensionale Argumente fassen, aber man wird dem Thema niemals gerecht werden, wenn man es nur in Klischees und Stereotypen kleidet. Wenn man es auf die Bühne stellt mit zwei Beteiligten, die aus unterschiedlichen Kulturkontexten die Bereitschaft auch aufbringen, sich darüber zu verständigen, dann bringt das einen unglaublichen Wert für das Publikum.
Religion auf der Bühne zu zeigen, kann eben auch eine versöhnliche Wirkung haben. So sitzen Tamir und Sapir, Moslem und Jüdin, am Ende gemeinsam auf einem Sofa. Diesmal blicken die beiden von der Leinwand auf das mehrheitlich christliche Publikum herab und zeigen, ob wir etwas als fremd wahrnehmen, hängt vor allem davon ab, welche Perspektive wir einnehmen.
Und deine Kinder werden zu dem auserwählten Volk gehören. Und du auch.
So klingt es, wenn auf einer Theaterbühne das Thema religiöse Identität dargestellt wird. Andrea Eibel hat im Prinzregententheater in München den fiktiven Streit zwischen Islam und Judentum über das bessere Beschneidungsritual beobachtet.
Too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, loved you too. Bad dreams in the night. They told me you was going to lose the fight. Leave behind my wuthering, wuthering, wuthering heights. Heathcliff, don't you know that it's me? Come on home, I'm so cold. Let me in at your window. Pra-da-da-dwee-ya, Heathcliff, don't you know that it's me? It's Kathy. Now come on home, I'm so cold. Let me in at your window.
Mit Riesenschritten nähern wir uns dem Reformationsgedenkjahr 2017. Das uns vom 31. Oktober dieses Jahres bis zum Reformationstag des nächsten Jahres immer wieder beschäftigen wird. Ohne den Buchdruck hätte es wahrscheinlich keine Reformation gegeben. Diese These ist nicht ganz neu, wird aber jetzt in einem aktuellen Buch von Bruno Preisendörfer noch einmal mit vielen Fakten untermauert. Als unser Deutsch erfunden wurde, ist der Titel. Der Autor blickt dem Reformator Martin Luther bei der Bibelübersetzung über die Schulter. Luther wiederum profitierte damals von der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg. Und so entsteht für die Leserin eine spannende Zeitreise. Unsere Testleserin ist Anja Scheifinger.
Das Wissen, wo der Pfeffer wächst, und die Frage, wem die Welt gehört, hingen unmittelbar zusammen.
In der Zeit um 1500, als Köln, Augsburg und Nürnberg die wichtigsten Städte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation waren. Eine Zeit, in der sich auch der Stadtmensch Vieh gehalten hat und sich mancher Großstadtplatz anhörte wie heute ein Bauernhof. Eine Zeit, in der unsere Sprache zwar nicht erfunden, wie es der Buchtitel suggeriert, aber erstmals gedruckt wurde. Es ist die Zeit der Papiermühlen. Ohne Papiermühle kein Buchdruck, ohne Buchdruck keine Reformation. Eines bedingt das andere, das wird auf den knapp 400 Seiten deutlich. Der Leser darf eine Zeitreise unternehmen und in eine der vielen anschaulichen Szenen vor 500 Jahren hineinschlüpfen. Luther in seiner Wittenberger Studierstube über die Schulter schauen und seine Seufzer bei der Bibelübersetzung hören.
Was ist das für ein großes, beschwerliches Werk, die hebräischen Schriftsteller zu zwingen, Deutsch zu reden? Wie sträuben sie sich, da sie ihre hebräische Ausdrucksweise nicht verlassen und sich dem groben Deutsch nicht anpassen wollen, gleich als ob man eine Nachtigall zwänge, den Kuckuck nachzuahmen?
Die Reise in die Lutherzeit ist dabei alles andere als bequem, auch wenn Autor Bruno Preissendörfer unterhaltsam, humorvoll und wissenschaftlich präzise gleichermaßen schreibt, verliert sich der Leser doch leicht in Details, in Fußnoten und Querverweisen. Preissendörfers Humor hält ihn dann wieder bei der Stange, etwa wenn er von Johannes Kochlaeus als Luthers treuem Feind spricht, der über Luthers Verbreitung der deutschen Ausgabe des Neuen Testaments flucht.
Durch die Buchdrucker dermaßen gemehrt und in so großer Anzahl ausgesprengt, als so dass auch Schneider und Schuster, ja Weiber und andere einfältige Laien, wenn sie auch nur ein wenig Deutsch auf einem Pfefferkuchen lesen gelernt hatten, dies gleich als einen Bronnen aller Wahrheit und höchster Begierde lasen.
Eine leichte Sommerlektüre ist, als unser Deutsch erfunden wurde, beileibe nicht. Eher ein lohnendes Geschichtsstudium. Mit Ausflügen in die Medizin, wie im Kapitel Leiblichkeit, und in die Theologie sowieso. Da braucht es zum Lesen, passend zur Lutherzeit, ein wenig protestantischen Arbeitseifer. Schließlich wird um 1500 Faulheit verpönt, Fleiß dagegen zur religiös aufgeladenen Tugend, und Luther erklärt die vielen Feiertage für überdrüssig. Als Lohn winken dem protestantisch fleißigen Leser zwar nicht unbedingt das Himmelreich, aber zum Beispiel ein Platz an Luthers Tafel, wo er sich seine Sprüche einverleiben kann. Nein, nicht den mit dem Rülpsen und Furzen, der wird ihm nämlich fälschlicherweise zugeschrieben, aber
iss, was gar ist, trink, was klar ist, red, was wahr ist.
Luthers Lieblingsspeise? Erbsenbrei mit Brathering. Das Buch liefert sogar das Rezept mit. Kartoffeln und Tomaten waren noch nicht bekannt im Spätmittelalter, wahlweise der frühen Neuzeit oder nach Preissendörfer, als die Neuzeit noch jung war. Viel Handfestes und Alltägliches wird geboten, aber auch Philosophisches, wie etwa: War Albrecht Dürer eine Art altdeutscher Andy Warhol? Oder:
Zeitreisen bedeutet auch, die eigene Gegenwart so zu betrachten, als läge sie noch in der Zukunft. Aber um das, was in unserer Gegenwart als selbstverständliche Gewohnheit geworden ist, aus dieser Perspektive zu betrachten, müssten wir Genies sein wie Leonardo da Vinci.
Und so verbietet der Autor den Blick von oben herab auf die vermeintlich nicht so gebildeten, unreiferen Vorfahren, indem er immer wieder Parallelen zu heute zieht. Scheinbar ganz nebenbei. Gerade wenn man sich über den Reichtum der Augsburger Fugger empören möchte, rückt eine Fußnote die Verhältnisse zurecht.
Sei erwähnt, dass Oxfam Anfang 2016 bekannt gab, 62 Leute hätten so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der gesamten Menschheit.
Da werden 500 Jahre schnell überbrückt. Die Zeit um 1500 liegt auf einmal ganz nahe. Und das kopfschüttelnde Urteil über die Menschen des Mittelalters weicht einem kleinlauten, selbstreflektierenden Lächeln.
Bruno Preissendörfer, als unser Deutsch erfunden wurde, Reise in die Lutherzeit. Sein Buch ist im Galliani Verlag in Berlin erschienen im Jahr 2016. Es kostet 24,99 €. Die Angaben zu den in dieser Sendung erwähnten Büchern finden Sie im Internet unter bayern2.de bzw. auch direkt unter br.de/religion. Fehlt an diesem Abend nur noch die Antwort auf unsere Frage: Was glaubst du? Heute hören Sie Bumilo, einen unserer Kollegen aus der BR-Kulturredaktion. Bumilo heißt mit bürgerlichem Namen Christian Bumeder. Bumilo stammt aus Reit im Winkel, ist studierter Germanist und außerdem ein Meister im Poetry Slam. Seit April moderiert er die Kultursendung Südlicht im BR-Fernsehen.
Was glaubst du?
Dadurch, dass ich so ein bisschen einen Grundoptimismus habe, glaube ich schon, dass die Menschen und der Planet, auf dem die Menschen sich bewegen, dass sie das weiterentwickelt. Und auch wenn es gerade vielleicht mal ein bisschen düster ausschaut, so glaube ich doch droh, dass alles für alle irgendwann wieder besser wird oder stetig besser wird.
Was hoffst du?
Was mich halt im Moment so stört bei den Problemen, ja, die es weltweit gibt oder die es bei uns gibt, dass es keinen richtigen Dialog gibt. Ganz egal, ob jetzt Veganer gegen Fleischesser, AfD gegen alle oder mit Donald Trump. Aber es gibt einfach keinen Dialog, ja, vor allem in den sozialen Medien. Und ich hoffe einfach, dass da mal zum Dialog kommt, damit wenigstens mal ein Austausch zwischen den beiden Fronten stattfindet.
Was liebst du?
Meine Frau und mein Töchterlein, die der absolute Mittelpunkt bei mir sind, Aber ja, ich liebe natürlich auch schon sehr meine Heimat. Bin gerade im Heimaturlaub und da liebe ich es total, dass ich meine alten Freund wieder triff und sie es anfühlt, als war keine Zeit vergangen.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Ich versuche eigentlich immer Tagebuch zu schreiben und dann ja, ist oft gar nicht so leicht, sie zu erinnern. Oh Gott, was habe ich denn heute gemacht und was waren denn irgendwie coole Momente? Von daher ist mein letzter Gedanke entweder, ach Mist, ich habe ein Tagebuch geschrieben oder ach, das war halt los.